Deutschlandfunk Kultur Lesart.
Sie haben bestimmt schon mal die Klimaaktivistin Luisa Neubauer gesehen und gehört bei einem ihrer vielen Auftritte und dabei womöglich auch ihre enormen rhetorischen Fähigkeiten bewundert. In ihrem neuen Buch enthüllt Luisa Neubauer, wo sie das Argumentieren und Diskutieren gelernt hat, nämlich in der Küche ihrer Großmutter. Dagmar Remzma heißt ihre Großmutter. Beide zusammen haben ein Buch geschrieben, Gegen die Ohnmacht heißt das. Und Luisa Neubauer ist jetzt hier im Studio. Seien Sie herzlich willkommen.
Guten Morgen, hallo.
In Ihren letzten beiden Schuljahren, da hatten Sie ein Freitagsritual mit Ihrer Großmutter. Erzählen Sie doch mal bitte davon, was war das für ein Ritual und was hat das zu tun mit Ihren Argumentationsfähigkeiten?
Ja, das war eigentlich eine ganz normale Routine. Ich glaube, das haben viele. Ich bin einmal in der Woche am Freitag eben symbolhafterweise, jetzt würde ich sagen, am Freitag nach der Schule, genau, am Freitag nach der Schule zu meiner Großmutter geradelt. Das war ein fester Tag und dann haben wir uns da hingesetzt auf, sozusagen in ihre Küche, auf die Küchenbank und haben besprochen, was uns bewegt. Erst Jahre später ist mir aufgefallen, wie bedeutungsschwer das letztendlich war, dass wir da saßen, dass wir jeden Freitag wussten, wir besprechen uns und die Welt, wir reden uns um Kopf und Kragen, wir diskutieren, wir streiten auch und sortieren so die Welt um uns herum. Ja.
Und Sie erzählen auch in dem Buch, dass Ihre Großmutter bis heute Ihre Talkshow-Auftritte kommentiert. Was sagt sie denn so dazu?
Ja, ich würde denken, sie ist eine meiner größten Kritikerinnen und natürlich auch meine große Verbündete. Ich glaube, das kommt zusammen, das macht es ihr aus. Naja, sie ist natürlich jemand, der aus einer anderen, aus einer ganz anderen Generation, man könnte fast sagen, aus einer anderen Welt kommt. Sie ist 1933 geboren. Das ist kategorisch nicht zu vergleichen mit der Welt, in die ich hineingeboren bin, dann über 60 Jahre später. Und das heißt, sie reflektiert und spiegelt natürlich auch andere Perspektiven auf das, was ich tue. Sie guckt viel mehr darauf, ob ich integrativ spreche, also ob ich die Menschen wirklich sozusagen aus allen Generationen auch ansprechen kann, ob ich mich nicht in irgendwelchen Anglizismen verhaspel, ob ich nicht zu schnell spreche. Ihr geht es auch sehr darum, immer wieder zu zeigen, wie zivil das ist, was wir tun, also als Aktivistin. Und das Klima ja eben wirklich alle, was angeht, mich jetzt als Aktivistin überhaupt nicht mehr als irgendwen anderen.
Und indem Sie jetzt auch hier uns erzählen von sich und von Ihrer Großmutter, machen Sie was, was Sie in Ihrem Buch als eine Art Programm, so habe ich es verstanden, formuliert haben, gleich vorne in dem Buch. Sie schreiben da, ich lese das mal ganz kurz vor, meine Großmutter und ich kennen nicht alle Antworten, aber wir sehen, dass wir es anders machen müssen. Wir sehen, dass wir anfangen müssen, persönlich zu werden, Geschichten zu erzählen. Wenn Sie mir das mal erklären, bitte, was meinen Sie mit diesem, dass wir es anders machen müssen? Heißt das jetzt erzählen statt argumentieren?
Nein, aber was wir feststellen ist, lange dachte man, mit der Klimakrise haben wir einfach ein Informationsdefizit. Man musste Menschen mehr Bulletpoint-artig erklären, das ist das Problem und deswegen müssten wir X, Y und Z machen. Und jetzt stellen wir aber fest, dass diese Informationen allein überhaupt nicht mächtig genug sind, damit wirklich was passiert. Die Informationen sind da, sie sind seit 40 Jahren da, da sind sie auch frei verfügbar. Die großen Filme, die großen Bücher sind schon in den 80ern, dann spätestens in den 90ern ja auch in die Welt getragen worden, wo all das drinsteht, was wir heute genau so sagen. Das heißt, die Frage ist, wie verändern wir die Art und Weise, wie wir über das Klima sprechen, wie wir uns in der Welt positionieren, so, dass sich wirklich was verändert? Und da haben meine Großmutter und ich eben festgestellt, auch aus unserer eigenen Erfahrung heraus, wir müssen es uns im Zweifel wagen, persönlich zu werden und von uns aus heraus zu erzählen, was motiviert uns, was inspiriert uns, was macht uns Angst, weil wir als Menschen dann doch immer mehr in der Lage sind, scheinbar uns mit anderen Menschen zu identifizieren, als in Anführungszeichen nur mit den Fakten. Auf die kommen wir dann ja immer wieder drauf zurück.
Und lässt sich das so eingrenzen? Also Sie erzählen in dem Buch von vielen, ja, auch sehr schmerzhaften Momenten Ihres Lebens, auch im Leben Ihrer Großmutter, da möchte ich auch unbedingt noch drauf kommen. Aber lässt sich das dann so eingrenzen, ich erzähle jetzt meine Geschichte, um den Kampf gegen die Klimakrise zu befördern, oder wird das dann auch größer, wenn man an so einem Buch arbeitet und seine eigene Geschichte erzählt?
Naja, wir haben natürlich probiert, schon mit einer gewissen Art von Demut daran zu gehen und festzustellen, wir sind jetzt zwei Frauen, wir haben zwei Leben, aus denen wir erzählen. Und wir wollen mit diesem Buch auch andere inspirieren, sich zu überlegen, was ist denn unsere ökologische Biografie? Wie habe ich die Welt um mich herum kennengelernt? Und was tue ich, um einen positiven Beitrag zu leisten? Und wir fangen da eben bei unseren Ohnmächten an. Also wir haben unsere Leben angeguckt und festgestellt, was sind denn die Ursprünge unserer persönlichen Ohnmacht und wie wehren wir uns dagegen? Denn das ist in unseren Augen ja eine der bedeutendsten Fragen der Zeit. Was machen wir, wenn Krisen und Krisen und Krisen sich überschlagen und Menschen, statt aufzubegehren und mutig voranzugehen, sich immer weiter zurückziehen, weil es viel zu viel ist, weil am Ende nur noch die Ohnmacht bleibt?
Und was ist Ihre Ohnmacht? Wo setzen Sie da an?
Ja, bei meiner Großmutter und mir, da wird es jetzt sehr persönlich, haben wir dann natürlich verschiedene Geschichten und Stränge zusammengeführt. Ich bin ja in eine Welt hineingeboren, die eigentlich schon so ein bisschen fertig war. 1996 bin ich geboren. Das Internet ging gerade los. Man konnte auch längst schon zum Mond fliegen. Und es gab irgendwie tolle Technologien, die uns auch erneuerbare Energien bringen würden. Es gab Umwelt- und Klimagipfel, das gab es dann alles. Und das heißt, ich bin auch ein bisschen in eine Illusion hineingeboren. Denn als Kind wäre ich nicht im Leben darauf gekommen, dass irgendwann irgendwas substanziell falsch läuft in der Welt. Dass wir in einer existenziellen Krise sind. Das alles hat in meiner Welt gar nicht stattgefunden. In dem Sinne geht es bei der Klimakrise nicht nur darum zu lernen, was in der Welt passiert, sondern auch zu verlernen, was wir an Märchen und Mythen um uns herum angesammelt haben, um uns einzureden, dass ja irgendwie alles gut ist. Und dazu kam dann später eine tödliche Krankheit von meinem Vater, die nochmal sehr, sehr existenziell meine geborgene Kindheit zerrüttet und in Frage gestellt hat. Und im Nachhinein denke ich schon, dass das eine dramatische und furchtbare Erfahrung war, die ich nicht nochmal machen würde, aber in dem Sinne auch eine Erfahrung war, die für mich zum Startpunkt geworden ist, meinen Blick auf die Welt zu verändern und die Sicherheit in Frage zu stellen, in der ich mich gewähnt habe.
Ihr Vater ist gestorben, da waren Sie 20 Jahre alt.
19, genau.
Er ist 60, 2016 war das. Sie erzählen das sehr ausführlich in Ihrem Buch. Ich habe mich beim Lesen dann auch gefragt, warum Sie das auch so ausführlich mit in dieses Buch hineingenommen haben. Sie haben es zum Teil jetzt beantwortet, weil Sie sagen, es ist ein Teil auch, der Sie ja in Ihrem Engagement auch mit angestoßen hat.
Ja, und weil ich mich auf einmal von praktisch einem Tag auf dem anderen in einer Situation wiedergefunden habe, auf die mich niemand vorbereitet hat. Niemand hat dir beigebracht, wie gehst du damit um, wenn dir ein solches Unrecht erfährt, also dein Vater stirbt, du kannst nichts tun, du bist in deiner Machtlosigkeit gefangen, du bist alleine, du hast das Gefühl, niemand ist so traurig wie du auf der Welt und es scheint völlig unmöglich, sich da irgendwie rauszuwinden. Und das war für mich die erste wahrscheinlich große Erfahrung von Selbstwirksamkeit. Ich wusste, nur ich kann mich daraus bewegen emotional, nur ich kann mich von dieser Trauer befreien, nur ich kann das irgendwie für mich verarbeiten. Aber ich hätte so sehr gewünscht, dass ich Geschichten gehört hätte von anderen Menschen, die das auch erlebt haben. Das sind niemals dieselben Erfahrungen, aber vieles ähnelt sich. Und in der Klimakrise machen wir in gewisser Weise, in einer anderen Art und Weise ähnliche Erfahrungen. Auch da stellen sich ganz existenzielle Fragen für uns selbst. Wie gehen wir um mit den Krisen? Wie kämpfen wir uns ein bisschen raus in diese Zone der Selbstwirksamkeit, in der wir etwas tun können, in der wir anpacken, in der wir uns in dieser großen ökologischen Geschichte auf die richtige Seite stellen?
Sie schreiben auch über den Tod Ihres Vaters. Er sei durch Gift in Form von Tabak gestorben. Er war starker Raucher, ist an Lungenkrebs gestorben. Und Sie bringen das in Ihrem Buch dann in einen Zusammenhang mit Giften in Form von Plastikpartikeln oder auch Öl und Gas. Können Sie uns das nochmal erklären, wo Sie da einen Zusammenhang dann sehen?
Ja, das war ein ganz, ich würde fast sagen, schmerzhafter Teil dieses Buches, sich da so reinzudenken in die Umstände, die meinen Vater umgebracht haben. Wie gesagt, mein Vater ist am Rauchen gestorben. Das ist so ein klassischer Raucherkrebs, kann man sagen. Und dahinter steckt ja aber die ganz große Frage, warum rauchen denn die Menschen? Warum hat mein Vater so viel geraucht, obwohl er wusste, es macht krank? Und hinter diesem Rauchen steht halt für viele Menschen ein Versprechen. Es gibt ja ein bisschen Feierabendgefühl und ein bisschen Freiheit und ein bisschen mal machen. Und all das sind Narrative, die wir eben auch immer wieder hören, wenn es um Klimazerstörung geht. Also warum brauchen wir diese wahnsinnig schnellen, großen Autos? Warum müssen wir immer mehr konsumieren und zerstören und verbrennen? Weil eben auch da diese Narrative von Wohlstand, von Fortschritt, von Freiheit drumherum gebaut wurden. Und in dem Sinne, glaube ich, kann man ganz ohne pietätlos zu sein auf jeden Fall feststellen, es sind Muster, die sich wiederholen. Jeder Tod ist ein anderer und der Tod von meinem Vater wäre auch völlig ohne Klimadimension schrecklich und bedeutsam genug gewesen. Aber wir, meine Großmutter und ich, haben eben ganz bewusst probiert, diese Muster auszuarbeiten, um es ein bisschen leichter zu machen, zu verstehen, was da eigentlich abgeht in dieser Welt und bei uns ganz persönlich.
Was man mit dem Buch auch lernt, ist, dass Sie nicht schon immer logischerweise Klimaaktivistin waren, aber das machen Sie unter anderem mit einer Szene deutlich. Da erzählen Sie, dass Sie in jüngeren Jahren ganz gut auch beim Shopping dabei waren und einen großen Stapel Tops in Ihrem Kleiderschrank hatten, was Ihre Mutter wohl nicht so cool fand. Und Ihre Großmutter war auch damals schon konsumkritisch unterwegs. Also das war auch ein Punkt, wo Sie mit Ihrer Großmutter überhaupt damals natürlich nicht übereingestimmt haben.
Nein,
ne?
Ich habe das nicht. Ich glaube, viele Menschen denken vielleicht, dass ich aufgewacht bin als sozusagen so ein kleiner, sozusagen so Öko-Veganerin mit null und dann irgendwie als das Säugling. Klima für mich genau so entdeckt habe. Das war natürlich gar nicht der Fall. Ich bin in eine Welt reingewachsen, wie gesagt, in der man mir gesagt hat, alles ist gut. Und ich habe pro Nachhilfestunde 5 und dann später irgendwann 8 Euro bekommen, die ich gegeben habe. Und davon kann man bei H&M sich wunderbar so kleine Tops kaufen. Und das war auch wichtig, denn die brauchten wir ja, um bei den Partys in der 7. Klasse oder was auch immer, dann sich wohlzufühlen und all das. Und im Nachhinein finde ich so symbolisch für das, was falsch läuft, dass wir das so notwendig gefunden haben. Und das markiert eben auch den Beginn eines sehr langen Konfliktes, vielleicht meiner Großmutter, um genau diese Fragen. Was brauche ich, was denke ich, dass ich brauche und worauf habe ich eigentlich ein Anrecht?
Jetzt heißt Ihr Buch ja Gegen die Ohnmacht und Gegen die Ohnmacht heißt auch das letzte Kapitel Ihres Buches. Und da erzählen Sie von zwei Niederlagen. Einmal von einer Niederlage Ihrer Großmutter, die lange gekämpft hat mit vielen anderen zusammen gegen den Bau des Airbus-Werkes in Hamburg, wo dieses Großraumflugzeug A380 montiert werden sollte. Der Kampf wurde verloren, das Werk wurde gebaut. Und Sie erzählen danach von Ihrem eigenen Kampf gegen die EU-Taxonomie, mit der sollten Erdgas und Atomenergie als nachhaltig eingeordnet werden, wurden sie dann auch auf Beschluss des EU-Parlamentes, haben sie auch verloren, diesen Kampf mit anderen zusammen. Zwei Geschichten von Niederlagen. Warum erzählen Sie die in dem Kapitel und in dem Buch Gegen die Ohnmacht?
Ja, ich bin, als ich klein war, habe ich immer diese Conny-Bücher gelesen. Conny spielt Fußball und da geht Conny zum Fußballclub und schießt im allerersten Spiel ein Tor. Und ich bin dann zum Fußball gegangen später, ich habe kein Tor geschossen, ich stand im Tor in meinem ersten Spiel und habe 16 Tore reingelassen. Es war dramatisch und ich dachte, was hat mir Conny da erzählt? Und genau so, glaube ich, werden oftmals Klimageschichten erzählt mit so einem Happy End, Ende gut, alles gut Ding. Und Menschen wundern sich dann, was passiert, also warum es nicht immer alles glatt läuft. Dieses Buch ist kein Versprechen, dass wir das alles hinkriegen, es ist aber der Aufruf, in diesem Augenblick zu verstehen, dass wir es versuchen, dass wir alles geben, was wir haben, das ist entscheidend. Dass wir in diesen existenziellen Jahren, in denen wir uns gerade befinden, ökologisch und in Fragen der Gerechtigkeit, dass wir uns verorten und aus dem Machen heraus unsere Kraft schöpfen, nicht zwangsläufig an dem, was am Ende bei übrig bleibt. Und genau deswegen fanden wir es sehr angemessen, mit zwei großen sozusagen Niederlagen da zu enden und genau daraus dann wiederum die Motivation zu ziehen, weiterzumachen.
Und noch eine allerletzte Frage. Sie sind ja viel in Talkshows unterwegs, werden viel zu Interviews angefragt und so weiter, haben einen eigenen Klimapodcast, 1,5 Grad. Warum haben Sie sich eigentlich entschieden, jetzt das in Form eines Buches zu erzählen, was Sie hier erzählen?
Ja, ich habe an meine Großmutter gedacht und an die Art und Weise, wie sie sich informiert, was sie konsumiert und ihre Generation vielleicht auch. Und in so einem Buch haben wir uns probiert, die Chance einzuräumen, einmal innezuhalten, nicht in schnellen medialen Social Media, Internetformaten irgendwie loszudreschen, sondern uns hinzusetzen und uns in die Augen zu gucken und zu überlegen, okay, was machen wir hier? Wer sind wir in dieser Welt und wer wollen wir sein? Und in dem Sinne war das das entschleunigste Format, was wir irgendwie finden konnten.
Das Buch Gegen die Ohnmacht, meine Großmutter, die Politik und ich, das Buch von Luisa Neubauer und Dagmar Remsma ist im Tropenverlag erschienen. Vielen Dank für das Gespräch hier im Deutschlandfunk Kultur.
Gerne, gerne.